Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Ulf, das ist aber... Herr Hilfers hat schweres Asthma. Da wollen wir keine Scherze machen.
Quatsch, der quatscht einfach wie ein alter Diesel. Deswegen klingt er auch so, so.
Ja, meine Herren, willkommen zu einer weiteren Runde hier in unserer tollen Konferenz. Tee und Kaffee und diverse weitere Annehmlichkeiten stehen wie immer bereit. Wir besprechen heute die Ereignisse in der Kapitolversicherung AG, Schadensregulierung vom, Gott, kein Datum parat, wird nachgereicht. Und wir begrüßen heute ein neues Mitglied, ein weiteres Mitglied. Und ansonsten anwesend, wie immer, mein Name ist der Herr Schneidereit. Und auch wieder anwesend der Herr Magnus und der Herr Sven. Ich das hier richtig habe in meinen Unterlagen. Dann kommen wir dann weiter. Ja, so klingt das, wenn man keinen Intro-Text vorbereitet hat.
Den ist das nicht typisch?
Den vergessen hat. Und
ist das jetzt nicht so? Ja. Das war übrigens am 11. Oktober 2004 und 18. Oktober 2004.
Ah,
ja. Aber das andere ist die nächste Folge sozusagen. Mhm. Also Oktober 2004.
Ausstrahlungsdatum, ne? Ja.
Mhm. Ja. Muss auch mal sagen, wir sind kein Hörspiel, ne? Also muss man wirklich alles textlich vorbereitet haben. Das liebe das Impro, ne?
Ja.
Ein Gespräch.
Ja, aber es gibt auch Podcasts, die hörspieltechnisch da sehr gut daherkommen. Also liebe Grüße
kriegen
an den
wir noch hin.
Liebe Grüße an den Johannes. Ja. Ja, meiner einer ist der Max Snyder, heute auch wieder dabei, der Oliver.
Hallo.
Und der Sven, ne? Ja, war richtig.
Moinsen, jo.
Ja. Und neu in der Runde der Alex, der beim letzten Mal dabei sein wollte, aber die Technik wollte nicht.
Ja, ein Podcast über Pyro. Hallo.
Hallo.
Ne? Hallo.
Hallo Sie. Ach nee, eine andere Sendung. Ja, Alex, hast du den unseren Piloten gehört?
Aber selbstverständlich. Sehr also gut. Das ist ja wohl Pflicht. Das finde ich schon.
Sendungsvorbereitung.
Ja. Genau. Ich danke, dass ich nachträglich nochmal aufgenommen wurde nach meinen technischen Schwierigkeiten in der ersten Episode. Fühle mich mit warmen Händen begrüßt. Auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, soll ich direkt eine Kurzvorstellung nachschießen?
Ja.
Gut, ja, ich bin der Alex. Ich habe schon das ein oder andere kleinere Podcast-Format gemacht. Am ehesten nennenswert wäre vielleicht aus Misanthropolis. Da bin ich als Philanthrop so ein bisschen schwarzhumoristisch unterwegs und bin eine Figur, die unterstellt, dass alles in seinem Leben passiert, um ihn zu ärgern und zu nerven. Also Alltagssituationen, die er sehr auf sich bezieht und sich damit auseinandersetzt. Ansonsten spreche ich hier und da, wo wir das Thema Hörspiele schon hatten, Hörspiele mit ein, Gruselgeschichten. Bin bei der Vertonung von eBay Kleinanzeigen, oder Best of eBay Kleinanzeigen kennt vielleicht der ein oder andere. Da darf ich bei der offiziellen Vertonung mitsprechen. Ja, und jetzt Stromberg. Tatsächlich auch für mich etwas, was ich seinerzeit im Fernsehen schon sehr schwer verfolgt habe und tatsächlich auch eine von meinen Feelgood-Serien ist. Also ich glaube, Selten eine Serie habe ich mehr und öfter geguckt. Mhm. Und mittlerweile bin ich berufstechnisch auch in einer ähnlichen Position drin. Und ich weiß nicht, ob das ich denke, das ein oder
jetzt
andere
unangenehm, soll ich ihn retten?
Ja, das eine oder andere hat man sich da vielleicht schon mal abgeguckt und ausprobiert. Und was davon gut war und was nicht, erfahren wir ja, denke ich, im Laufe dieses Podcasts auch von mir.
Ja, also wenn man so aufmerksam zuhört, ne, so Stromberg, Feelgood-Serie, du hast so einen Hang zum Zynismus, kann das sein?
Ich habe die die Folge 0 gehört und da habe ich das auch rausgehört. Gib das doch zu. Sei doch ehrlich.
Also ich meine auch neulich irgendwo gehört haben, dass Ärzte und Schwestern gerne so Serien wie Scrubs gucken. Weil die auch, also Scrubs auch eine der wenigen Serien ist, die so inhaltlich auch relativ gut dabei ist und wenig Quatsch erzählt, so.
Ja, und es ist ja auch Setting, schön, wenn man halt in seinem Leid nicht allein gelassen wird.
Genau. Sieht. Es ist so ein bisschen so, ah, guck mal, ja, so oder man findet sich dann wieder, ne, so. Ja, also ich hätte auch gerne, falls jemand bei Amazon so zuhört, sowas wie Stromberg gibt es ja jetzt quasi im Supermarkt mit die Discounter, ja. Kann man schon so sagen, es ist so, wie Stromberg im Supermarkt ist. Würde ich auch gerne so irgendwo im Logistik, so ein kleines Logistiklager, so. Kann man, glaube ich, auch das ganz gut machen. Ja, dann haben wir das soweit erstmal durch die Vorstellung, genau. Ja, wir sind natürlich bemüht, auch weibliche Teilnehmerinnen zu finden. Da, ja, muss man mal schauen. Dann würde ich sagen, wir kommen direkt zur Folge. Und ja, Serie beginnt wie so viele Serien. Also Sven, du hattest das schon in den Notizen angemerkt, so ein Take, dann das Intro und dann danach geht's weiter. Und das haben wir ja relativ viel gesehen. Das ist also entweder so ein Aufhänger irgendwie, was dann erst später in der Folge passiert, oder ich glaube, Breaking Bad hat auch immer mit so Teasern angefangen, ne? Ich glaube, der Teddybär im Pool und so, der durchs Bildschirm und ja. So, wo man dann immer zu Anfang, wo man dann relativ lange immer rätseln musste, so was, worum geht's da jetzt, und das sind immer so Dinge waren, die später erst aufgelöst wurden.
Ja, aber ich fand das so, okay, die Serie ist von 2004. So in meiner Wahrnehmung ist das so erst so bei den aktuellen Serien, so die es auf die Spitze getrieben haben, so die, keine Ahnung, Intro, da gibt es ja Serien, da wurde der Skip-Button fürs Intro, wurde ja quasi für diese Serien erfunden, so House of Cards oder sowas, ne?
Ja.
Aber ich weiß nicht, so früher TM, ne, so andere Serien, ich meine, da kam Intro, Minuten vorweggeplänkelt und dann ging die Serie los. Und ich war gestern, wo ich das nochmal geguckt habe, war ich so ein bisschen überrascht, so, ach, war es die auch schon? Hm. Ich meine, das ist ja schon ein paar Jahre her, ne?
Wobei ich das House of Cards Intro tatsächlich sehr schön fand, zumindest so die Variante von der ersten Staffel.
Ja, einmal
auch, und dann sagst du aber auch skip. Ja, auch wenn es sehr lang, also gut, wenn man das irgendwie am Stück guckt, dann, ne, ja, ich glaube, Netflix macht das auch, dass das manchmal auch generell einfach schon überspringt, ohne dass du es bewusst anklickst, dass es
ja, wenn du eine Folge vorher schon geguckt hast, ne?
Genau.
Manchmal, dann springen die sozusagen gleich dorthin, wo es dann weitergeht, dass du sozusagen gefühlt nicht eine Folge guckst, sondern mehrere Folgen aneinandergereiht, wie so ein Film funktionieren.
Ja,
aber auch nicht immer. Also mittlerweile, manchmal sagt er nur kurz, zeig den Button hier, Intro überspringen.
Es gibt aber auch Fernsehsender, die das so als Unart haben, so Bob's Burgers zum Beispiel auf TNT Comedy oder Warner TV Comedy heißt der Sender jetzt. Da fehlt immer das Intro, und gerade bei Bob's Burgers bin ich eigentlich so, ich finde das eigentlich schon ganz schick, und inzwischen haben sie sich angewöhnt, das Outro dran zu lassen, weil es ja meist noch die irgendwas von der Folge auffängt, aber ja.
Es gibt ja auch so grandiose Dienste, die dann das Outro abschneiden, also vielmehr die Folge abschneiden, weil sie meinen, da fängt das Outro an, wo du denkst, hallo, ich wollte den Dialog gerne noch zu Ende hören.
Ja, ne? Und auch, ich glaube, Amazon Prime hat so einen relativ schnellen Counter irgendwie, wenn Folge zu Ende ist, das ist schon das nächste, und bei der letzten Folge von den Discountern wollte ich noch gucken, welcher dieser eine Darsteller ist, und dann war es schon weg und dann musste ich nochmal hinspulen. Und ganz schlimm, in IMDb stand es noch nicht drin. Gerade bei so kleineren Serien ist es dann noch unverständlich. Und
ich weiß nicht, ob das Disney Plus oder Apple war, die ja wirklich, also die hatten das nicht so drauf.
Ne? Ja, Apple TV so Plus, Apple ganz zu Anfang. Ganz zu Anfang, ja. Jetzt inzwischen ist es, glaube ich, besser.
Ja.
Aber ja, da war es zu Anfang auch sehr, sehr holprig, ja.
Also der Witz ist fast ein bisschen, dass das britische Pendant, also die Urvorlage, die hat es nicht, die fängt immer mit der Musik an. Da kommt, glaube ich, nicht dieser Cold Open, wo sie dich in eine Situation schmeißen. Mm.
Ich hab vorhin ja, die Briten sind ja auch geguckt. Sehr traditionell, ne?
Ja, das ist ja auch von der BBC produziert. Es kann sein, dass sie da noch nicht so waren. Aber die, also das ist ja vorher erschienen. Also ich weiß nicht, woher das gekommen ist, dass, also ich erinnere mich dunkel, also da habe ich vorhin leider keine Episode geguckt. Ich weiß gerade nicht, ob das amerikanische Pendant dazu sozusagen so angefangen hat und dann Stromberg das dann von da übernommen hat, weil so, die U-Vorlage hat es halt nicht.
Ich glaube, das US The Office kam erst später. Muss ich gerade mal gucken. Was kam
nach Stromberg?
Na, ein bisschen. US The Office, Erscheinungsjahre 2005. Also haben sie ein bisschen später angefangen, ja.
Okay, dann kannst du das auch nicht. Naja, wer weiß. Vielleicht gibt es eine Masterarbeit dazu,
ja,
wo das angefangen hat.
es gibt ja auch so Serien, die auch mal mit so einem Opener anfangen und dann unterschiedlich lang, ne? Und du guckst so und dann kommt auf einmal das Intro und du so, oh stimmt, wir waren bis eben noch im Opener, so 8 Minuten haben wir so.
Ja.
Oder du glaubst, oh, ist die schon vorbei?
Oder so, ist gerade, ja, Better Call Saul war auch sehr oft so ganz lange Opener-Szenen und ja.
Ja, aber die haben es nochmal auf die Spitze getrieben, wie sie das richtig komplett mitten in der Melodie abgewürgt haben. Also das fand ich mal großartig. So richtig entgegen jeden, der irgendwie OCD hat, ne, so richtig kommt, bam, einfach ja, hart, cut, fertig. Ja,
mich hat es zu Anfang auch sehr oft noch getriggert. Das, ja. Aber ja, gut. Ja, die Folge beginnt. Also ich hatte im Kopf irgendwie die Folge beginnt mit Büros Krieg. Aber ist ja gar nicht, sondern Büros wie Achterbahn.
Ja.
Wo man das den ganzen Tag
jeden macht. Tag 8 Stunden mitfährst, halt Kotzu.
Kotzu, na gut. Ja. Jetzt weiß man schon, wer die Serie jetzt so oft gesehen hat. Genau, damit beginnt dann die Folge und dann dem Dialog mit dem IT-Ler, nicht mit dem Azubi, den wir dann auch später nochmal sehen. Ich glaube, die Szene wurde auch mal so der Anfang so von ein paar Fans auf YouTube damals nachgestellt quasi. Stromberg Fanmate. Ich habe das gerade nicht parat. Aber ja, und dann kommt das Intro schon. Dann geht die Folge eigentlich so los wie so klassische, typische Serien. So, wir bekommen erstmal die verschiedenen Charaktere vorgestellt und die Beziehungen zueinander und so das typische Gehabe sozusagen, ne?
Ja, ich finde, es funktioniert insofern ganz gut, weil es als Mockumentary ja im Grunde auch relativ leicht ist, dann die Charaktere vorzustellen, quasi auf der zweiten Ebene, dass man eben halt auch im Rahmen der Dokumentation, die da gedreht wird, eben auch die Charaktere ja oder die Personen in dem Fall vorstellt. In dem Fall macht es sich die Serie da ja zu Recht sehr einfach und stellt es in dem Fall vor.
Es gibt ja auch.
Und schon ist man quasi dran an den Personen.
Ja, es gibt ja auch, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, ich glaube, bis auf schon in der ersten Staffel. Nee, in der ersten Staffel noch nicht, aber ab der zweiten Staffel gab es immer, bis dann zur fünften Staffel natürlich nicht mehr, noch so ein, oder war das nur 2 und 3? Es gab noch so ein Best-of, so Rückschau, wo sie quasi die Figuren da saßen und von einem Monitor und, also sie quasi in-Universe die Mockumentary Rückschau gemacht haben und kommentiert haben. Jetzt gucke ich gerade mal, ich glaube.
Du meinst so wie bei Modern Family, ne? Wo sie also aus der Szene so kurz zur Seite geguckt haben in die Kamera und dann erklärt haben oder wie auch immer.
Ja, ja, genau. Es gab nur in Staffel 2 und 3 die Rückschau. Und Staffel den bei 1, 4 und 5 gar nicht mehr. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Die liefen auch normal im Fernsehen. Ja, dann geht's auch direkt weiter mit dem Röchelhilpers. dem Herrn, der da Zigarette angeboten bekommt, obwohl er gar nicht mehr rauchen darf, soll.
Genau, ich finde, das ist ja in der Tat tatsächlich immer noch eine gängige Art, Schrägstrich Unart in vor allem Büros, aber ich glaube auch in anderen Bereichen, wo mehrere Menschen arbeiten, dass sich ja irgendwann irgendwelche schmeichelhaften oder eben nicht schmeichelhaften Spitznamen, sage ich mal vorsichtig, etablieren in der Belegschaft.
Ja, ja, das gibt's bei uns auch.
Das ist nicht nur im Büro, das ist überall.
Das ist überall so. Und ja, das mal sind es nicht so nette Namen, mal sind es so Namen, wo man sagt, ja, ist nicht mehr ganz so PC.
Wann fand ich, recht. Ich meine, die Serie ist von 2004, ne? So im Büro rauchen, ich meine, das ist doch schon länger nicht mehr.
Ja, ich glaube, das war gerade so, hat's aufgehört, ne? Da geht's ja dann direkt auch in der nächsten Folge drum, bei der Feueralarm. Mhm. Ich glaube so, das war so die Zeit, wo so die letzten paar, wo so eher so drinnen rauchen, nee, hier wegen Brandschutz und so und hier sind Feuermelder.
Aber ich glaube an der Stelle tatsächlich, also es ist schön, dass es vorhin auch nochmal eingespielt wurde, dass die Stelle halt, die ist halt für die beiden Charaktere auch enorm wichtig, weil das nämlich nicht nur eine, ich meine, wir sind ja jetzt nur in der ersten Folge und ich habe auch nicht alle geguckt, um sozusagen auf heute gut vorbereitet zu sein. Aber man merkt ja schon, dass zwischen Stromberg und Ulf ja so eine Buddy-Geschichte ist, beziehungsweise Stromberg ja schon so ein bisschen als Vorbild da auch fungiert, weil die immer diese Witze reißen. Mhm. Und also ich habe mir da auch notiert, dass es vielleicht so eine Art, ich meine, das geht viel zu tiefenpsychologisch, aber dass es vielleicht auch so eine Art Vaterfigur ist. Weil der ja immer so ein bisschen als Mentor sich darstellt, also Stromberg und Ulf ja dann immer schon das nachplappert und das Komische ist sozusagen, dass im Büro tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beide die einzigen sind, die den Röchelhilpers nennen und Stromberg, also wir sehen nicht, wann er ihm das gesagt hat, sondern wir hören vorher die Szene, Stromberg erzählt von dem als Röchelhilpers und dann sagte der IT-Mensch doch, wieso röchelt der denn? Dann haben die Diskussion und also da zeigt man sozusagen das Fehlverhalten von Stromberg und Stromberg geht dann zu Ulf und dann hört man das, was vorhin eingespielt wurde und Ulf verwendet den Namen, ohne dass wir wissen, dass das schon mal Thema war.
Ja. Und er reagiert dann aber auch so, wie er reagiert, weil er weiß, oh, die Kamera läuft gerade und dann nach dem Motto so dieses so, ah, nie, ja, nee, das ist aber nicht okay, Ulf.
Ja, ja, ja.
Was ganz oft passiert.
Standard, Stromberg.
Ja, ja. Der Darsteller ist übrigens Lorenz Clausen, also der hier den Hilpers spielt. Und wenn man mal auf seinen Wikipedia-Artikel geht, sieht man ein Bild und denkt so, oh, ah, den kenne ich. Also mir ging es so, ich klickte so auf das Bild und war so, ah, den kenne ich und Herrn Hilpers erkenne ich den irgendwie nicht wieder, also nur eher schwer. Hab dann mal festgestellt, so, ja, habe ich bestimmt schon mal irgendwo gesehen, also auch nicht ganz so ein untätiger Darsteller. Bei verschiedenen Soko-Serien mal dabei gewesen und Tatort hier und da mal, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf das, was vom Magnus gerade gekommen ist, mit der Beziehung von den beiden kurz noch mal drauf eingehen, weil in der Tat ist das schon, finde ich, wirklich ein spürbarer erster Indikator, dass es Stromberg Richtung Ulf so ein bisschen ist, dass das wohl so der Einzige ist, der so ein bisschen, wo er auch das Feedback bekommt, was er gerne hätte, weil andersrum Ulf weiß, okay, wenn ich dem Stromberg folge, habe ich es im Endeffekt leichter, weil richtig arbeitswütig ist er ja nicht und hat rausgefunden, okay, wenn ich ihm so ein bisschen nach dem Mund rede, dann komme ich auch ganz gut aus der Nummer raus.
Ja.
Und so befruchten sich tatsächlich beide. Genau, genau.
Okay, ich will gerade.
Das schneiden wir dann sonst raus.
Hier bin ich geschnitten.
Oder du, oder wie auch immer.
Mein Mikro runtergedreht, dass man das nicht hört. Und auch das Geraschel der Packung Stille. Nicht hört. So.
Hier gibt es eine harte Realität,
die
wird
nicht rausgeschnitten. Nicht schlimm. Ich weiß nämlich nicht mehr, was dazwischen war. Ich habe danach Frauenwitz-Counter stehen.
Also zum einen ist mir dann auch beim Gucken neulich nochmal aufgefallen, die er ihm da erst anbietet, die Zigaretten, das sind diese Moods.
Zigarillos, ne?
Diese kleinen Zigarillos, ja, mit Vanillegeschmack, die ich tatsächlich auch mal, also die ich damals beim Bund Willkommenspaket war nie mit drin.
Was?
Ja, war tatsächlich so ein kleines Schächtelchen Moods dabei und halt noch Deo und irgendwie Rasiergel, so ein bisschen noch ein paar andere Sachen. Oh. Also ein kleines Willkommenspaket als für die Rekruten und hab dann auch später immer mal wieder so, wenn es mal irgendwie stressig war, dann mal so ein Moods-Zigarettchen durchgezogen und ja, fand so das Vanillearoma ganz okay und auch an sich, aber ja. Die hat er dann erst und dann später drückte er mir dann noch was Größeres in die Hand. Was so,
Zigarre.
Ja, was so in Richtung Kubaner, glaube ich, schon fast geht. Steht auch da, Corona. Lustig.
Gut, dass er davon hustet.
Ja.
Oh Mann.
Oh,
Das ist aber, also dass er dann eine Zigarette gibt, eine Zigarre wollte ich sagen. Das finde ich auch schon fast ein bisschen bezeichnend. Das zieht sich ja eigentlich durch die gesamte Serie. Ich habe es mir zumindest mehrfach in den ersten zwei Folgen auch nochmal aufgeschrieben. Es gibt immer so Dinge, wo Stromberg auch stark für so eine Männlichkeit steht. Der macht immer Dinge oder zwingt anderen Männern Dinge auf. Das passiert ja in der Folge gerade nochmal sehr spezifisch dann. Dass er dann so sagt, jetzt rauch mal aber mal was Richtiges. Und dann holt er eine Zigarre raus. So nach dem Motto, das andere, das ist ja was, das ist so ein das zitiere ich jetzt in Anführungszeichen, Nuttenstängel nennt man solche ganz dünnen Zigaretten.
Ja, habe ich auch schon mal gehört, ja.
Oder habe ich mal irgendwie mitgekriegt und ich dachte so, wie kommt das denn? Und das ist sozusagen genau das Gegenteil und das soll, glaube ich, auch nochmal so symbolisieren. Wenn du mit mir mithalten kannst, dann, wenn du was auf dich gibst, du steckst das doch weg, du bist doch ein Mann. Wenn du ein bisschen röchelst, ist doch nicht schlimm.
Ja, danach sehen wir so ein paar Einstellungen, was schon die Serie ganz gut beschreibt, so dieses, dass so von außen in den Raum des eigentlichen Geschehens gerade gefilmt wird, ne? Oder wir sehen irgendwie die Angestellten bei ihrem Alltag. Die zwei Damen da spielen so ein Mini-Vier in eine, Four in a Row-Ding sie.
Oh, das ist geil, ja.
Rita.
Das alte Vier gewinnt in Reise-Edition.
Ja, Rita und ich weiß gar nicht, wie die andere heißt. So auf dem Monitor zu stehen haben und die haben halt so die typischen so Einstellungen. Und dann Ernie mit seinem Yps-Heft.
Was man halt so macht im Büro, ne? Ich meine, haben uns auch schon Gummibänder über den Tisch geschossen oder hier mit Eisstielen irgendwie, ne? So daraus eine kleine, will nicht sagen Pistole, aber sowas in der Art gebaut halt, ne? Ja, ist halt, macht man halt, ne? Bietet sich an, wenn sich vier Leute im Büro sitzen und man gegenüber zwei Leute, das ist
ja Großraumbüro halt, ne? Ja, oder also, ja, Anführungsstrichen Großraumbüro, das ist ja noch relativ überschaubar da.
Ja, auch in Abteilungen, selbst wenn du so geschlossen hast, ist das schon so, dass irgendwie ständig Kaffeerunden sind und das geht dann von Team zu Team oder was.
Genau.
Also das ist schon so Zeitvertreib, weil kein Mensch ist, glaube ich, 8 Stunden am Tag auf Arbeit produktiv. Das wechselt natürlich.
Wo du gerade produktiv sagst, genau das ist ja das, was Stromberg auch sagt, dass ihm wichtig ist, dass er da eine produktive Atmosphäre hat und genau auf diese Tonspur legt ja dann quasi das Kamerateam oder das Dokumentationsteam eben diese Szenen, wo die Mitarbeiter Yps-Heft lesen und Vier Gewinn spielen.
Ja, und danach haben wir was sagt Ulf, als er da zu der Toilettenszene dazukommt, was ist hier gerade?
Sagt er nicht sowas wie, ist wieder was Spannendes passiert oder so?
Nee, er sagt irgendwas, ist hier gerade Frauenaufstand oder irgendwie sowas. Das
Ach stimmt, ja, weil erst kommt ja Erika und dann kommt Tanja.
Ja.
Oder andersrum. Also die stehen ja beide da, weil das ist ja so ein
Tanja, Gemälde von Tanja. Ja, Tanja an die Klowand gesprüht. Und dann Erika so, da steht Stromberg ist schwul. Und dann ist auf einmal so, was, wo?
Ja, sofort so, ah, okay, Fokuswechsel. Chef ja, ist wichtiger genau. Als Frau.
Ja.
Und das geht in der ganzen Serie, in der ganzen Folge so. Weil ich habe mir, das Erste, was ich mir notiert habe, ist aus der Anfangsszene, dass der ja neben dem der IT-Mann kniet und bastelt da unten ist er sogar unterm Tisch.
Ja.
Und da sagt Stromberg ja, wir sind erstmal alle gleich, so Frauen und da machen wir ja keinen Unterschied. Und dann kommt der IT-Mann so hoch und dann denkt man so, ah, okay, alle gleich, weil er den besseren Parkplatz hat als Stromberg. So. Und da sieht man das halt auch super gut. Also, dass überhaupt nicht alle gleich sind, weil Chef ist erstmal ich und ich bin hier an erster Stelle und dann kommen Frauen und dann kommen Männer, aber naja. Das kommt ja dann noch mal ein bisschen später.
Im Grunde wird es ja wirklich bei der Toilettenszene auch nochmals deutlich, weil er dann selber aktiv wird, es wegputzt und dann sagt, das ist jetzt hier aber auch Gift für die Abteilung.
Ja, genau.
So, für das.
So das Tanja ist so, ja, und dann, als dann Erika sagt, da steht auch Stromberg, die Schwulen, so, was?
Ja, das ist halt Mitarbeiter versus Majestätsbeleidigung, ne? Also
ja.
Das ist schon eine ganz andere Ebene wieder, ne?
Ja, genau. Die wurde übrigens ja abgeschafft, ne? Die Majestätsbeleidigung, die gibt es nicht mehr. Danke.
Ja, zu Recht.
Danke, Herrn Böhmermann. Ja, zu Recht auch, ja. Zu Recht. Ich muss mir noch diverse Stromberg-Zitate nochmal irgendwie rausschneiden und auf ein Soundboard legen. Ja, also auch hier wieder eine Szene, die so das Setting der Serie etabliert und dem Zuschauer vermittelt, wie das so abläuft. Und ja. Ja, und Ernie kommt erstmal dazu und sagt ja, hier, ich kann rausfinden, wer das ist, Tanja. Ich habe noch Fingerabdruckpulver auf dem Yps. Und Ulf kommentiert mit, ja, aus dem Yps hast du auch deine Klamotten.
Genau, und dann kommt Ernie mit, das erste Mal, man müsste eigentlich mitzählen, ich glaube, in jeder Folge kommt sowas. Stromberg, das ist jetzt, also aber nicht, das ist gemein, ich abmahnen. So und zeigt noch so auf den und dann hat man, also klar, es ist irgendwie begründet so ein bisschen, ne, dass, weil das ja durchaus ein fehlender Respekt und Rücksichtnahme ist untereinander, aber
ja.
Es ist halt ein bisschen paradox, weil das in der Folge, glaube ich, schon zweimal vorher passiert ist, so eine Situation, dass Ernie da dumm gemacht wird,
schlecht
gemacht wird, dumm gemacht, blöd gesagt.
Ja, es
ja, aber ich finde, man
ja.
Man merkt so in den ersten, was sind das, die ersten 10 Minuten oder so? Das ist schon fast die Hälfte. Und dann sagen wir, die ersten 5 Minuten der Folge, wir sind sofort alle Rollen klar.
Mhm.
Irgendwie, ne? Ohne dass groß darauf gemacht, hingearbeitet wird. Ja, oder dass halt das so im Finger aufgezeigt wird, dir ist klar, Ulf, das ist ein, ich sag jetzt mal flapsig, ein Ja-Sager, der will irgendwie weiter, aber mit geringem Widerstand. Ne? Stromberg ist einer, der glaubt, er ist ein großer, aber naja, ein kleines Licht. Ne? Dann wie hieß der andere noch? Ulf? Nee, wie meine ich jetzt hier?
Ernie meinst du?
Ernie, danke.
Bertolt.
Ja, ne, der ist so, Bertolt, soll ich sagen, ein bisschen simpel, aber lieb irgendwie. Ne? Also das zieht sich so, also du kriegst in den gesamten 5 Minuten, in den ersten Minuten der Serie, kriegst eigentlich schon komplett alle Rollen brachial hingezeichnet.
Ja, und dann in Staffel 2 kommt ja der Dings durch, wo mir jetzt tatsächlich wirklich der Name nicht einfällt. Chef. Der Herr Lehnhoff, der Running Cake ist, dass Stromberg immer seinen Namen falsch ausspricht.
Ja, das macht Stromberg bei hier ja auch schon sozusagen, ja.
Nee, aber bei Lehnhoff ist es, glaube ich, so ein bewusster Running Gag so. Und Lehnhoff ist ja so dieser ganz typische, immer nach Vorschrift, ja, hier, wann ist denn der Sitzplan da und so. Und den gibt es, glaube ich, auch in jedem Büro. So der eine, wo du immer denkst, so, der auch als einziger, glaube ich, mal die Kollegen irgendwie sieht. Also hier, der Herr, was sagt er, hier ist Ulf mit Nachname, Herr Stein, genau, Herr Steinke, so, ja. Aber da kommen wir später zu.
Aber jeden was? Kollegen mit einem anderen Spitznamen, das ist doch auch aus Scrubs, oder nicht? Ne? Flachzange, Barbie, etc. Ich meine, das ist hier Dr. Cox. Ne? Ich mein,
ja.
Wer war zuerst da? Gag geklaut vielleicht?
Ja, unbewusst. Ne? Wobei es, glaube ich, bei Scrubs bezieht sich das, glaube ich, nur auf Dr. Cox.
Ja, aber JD. Der hat für jeden auch immer wechselnde.
Ja.
Der hat schon so eine Stromberg-Ähnlichkeit, wenn ich das dunkel erinnere.
Ich habe ja nicht so viel geguckt. Ich meine mich auch grob zu erinnern, dass es da auch mal sowas gab wie so ein.
Ja, aber Dr. Cox ist nicht so ganz. so platt wie Stromberg, finde ich.
Nee, das irgendwie darum geht, so, ja, wie, weißt du eigentlich, wie wer richtig heißt und so, ne? Hier mit Dr. Bart Frassé und der sich dann auch immer korrigiert. Wo dann auch immer so ein bisschen in der Synchro noch was verloren geht. Scrubs hat 2001 angefangen.
Der hat zumindest ein bisschen Vorlauf bis 2004. Mhm. Der lief auch schon auf ProSieben wahrscheinlich.
Deutsche Erstausstrahlung 2. September 2003 auf ProSieben.
Ah, okay.
Da weißt du, woher die Inspiration kommt.
Ja, es ist bestimmt viel. Ich weiß auch nicht, ob das in älteren Serien nicht auch drinsteckt. Dazu sind meine Erinnerungen an Friends und sowas ein bisschen zu weit weg. Also die Klassiker, auch wenn die jetzt nichts mit so Bürosachen zu tun haben, aber das sind ja schon so diese ganzen sehr die Popkultur prägenden Serien und da hätte es ja sein können, dass das da auch ein bisschen auftaucht.
Naja, Stromberg ist ja auch nichts Neues. Ich meine, ne, das ist,
das stimmt.
Ich will jetzt nicht sagen, aus dem Leben gegriffen, aber so diese Typen, dieses Setting findest du ja fast jeder Arbeitswelt. Ne?
Ja, da würde ich auch direkt schon mal die erste Fackel reinwerfen und die Frage stellen, wenn man jetzt davon ausgeht, jetzt in den ersten 5 Minuten werden ja nun die ersten wichtigen Hauptcharaktere ja schon mal vorgestellt, wären das heute auch noch die Stereotypen, die man in den ersten 5 Minuten vorstellt? Genau die.
Ja, also du würdest auf jeden Fall auch wieder so ein, glaube ich, so ein, die erste Folge so gestalten, dass du irgendwie alle ein bisschen vorstellst und das Setting dem Zuschauer klar machst.
Ja, das schon, nur die Charaktere selber. Also ich sag mal, mir fällt ja auf, das zieht sich ja so ein bisschen durch, auch gerade am Anfang ist jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt vermutet, dass im Jahr 2022 bei den ersten Figuren auf jeden Fall eine Figur mit Migrationshintergrund vorhanden wäre.
Ja, die ein bisschen deutlicher im Vordergrund steht als Prashant bei Stromberg.
Richtig, genau.
Der immer nur da ist und irgendwie fast nichts sagt und ja.
Ja, so ein bisschen
wahrscheinlich die starke Frau, die fehlt, ne?
Ja, aber da finde ich die Tuberkel, beziehungsweise Frau Berke, durchaus recht stark dann in der zweiten. Die ist nur, das ist so ein...
Ja, aber sie steht über ihm, ne?
Ja, aber das ist dieses Frauenquote-Thema. Ich weiß nicht, wann das aufkam tatsächlich, ob das da eine Relation zu hat, wann das politisch aufkam. Aber ich finde durchaus, dass die eine starke Persönlichkeit hat, weil die ja in der zweiten Folge, ich muss leider ein bisschen vorgreifen, gibt es eine Situation, auf die kommen wir dann, da lässt sie ihn durchaus spüren, dass es da Grenzen gibt. Ganz klar. Und sie macht das halt nicht mit so einer, und das finde ich sehr sympathisch tatsächlich im Nachhinein betrachtet, man hat da keine Frau, eine oder sie spielt halt keine Frau, die dann versucht, mit männlichen Methoden gleichzusetzen sozusagen, weil sie versucht, da durch Dominanz zu sozusagen das zu imitieren und dann die gleiche Sprache zu sprechen, sondern das ist durchaus so, dass die in einer sehr ruhigen Stimme dann manchmal einfach so eine Spitzen loslässt und dann halt sagt, Stromberg, Sie haben mir das doch gegeben, das ist falsch berechnet. Und dann sagt er so, ja, aber der Taschenrechner war kaputt. Dann nehmen sie einen neuen. So, und dann, und das gibt es tatsächlich auch im Office UK so ein bisschen, nur anders. Da ist sie noch ein bisschen dominanter, finde ich. Aber das ist durchaus so, dass sie ihn auch so ein bisschen vorführt. Und das muss man sich erstmal, nee, nicht, das muss man sich leisten. So sollte das eigentlich sein, weil alle Menschen sind da ja gleich. So. Um da den Kreis zu schließen. Also da sollte es keinen Unterschied machen, ob Stromberg da sitzt oder was weiß ich wer, Mann oder Frau oder
ja, nicht binär, darf also, jeder, immer, jeder darf da, jeder darf dann die Klowand geschmiert werden.
Rein theoretisch ja, aber jeder dürfte, aber man sollte es generell nicht, ja.
Natürlich.
Das malt ja noch jeder Tanja nachher, ne?
Ich glaube, auf der Seabase, irgendwo habe ich das mal, doch ich glaube, auf der Seabase gab es mal so einen Spruch irgendwie von wegen, so, warum beschmiert hier keiner die Klowände? Ja, weil es dafür Mailinglisten gibt.
Das ist gut. Ja, ich meine, dass so eine Mailinglisten tauchen, glaube ich, im Stromberg auch nochmal auf.
Ja,
mit
ja.
Mit irgendwelchen Sachen.
Ja.
Naja, das, was früher die Schulklotür war, ne, das ist heute halt, die sind die sozialen Medien, ne? Das geht halt in Facebook und Instagram ab, ne?
Ja, und aber um zu der Frage wieder, sonst sag du noch und dann würdest du zu der Frage wieder zurückführen.
Ja, ich lese gerade dein, wie würde Erika heute überleben? Oder also wie wäre sie heute? Ich glaube, Erika wäre heute die so ein bisschen...
Die würde heute nicht mehr vorkommen.
Die, na doch, ich also Erika würde ich jetzt eher sehen als, die gibt's, aber ist so ein bisschen noch mehr die Büromutti und die fast schon leicht militante Veganerin.
Echt?
Und,
das ist krass, das hätte ich nicht gedacht.
Nee, so wird sie, ich weiß nicht, so wird sie nicht dargestellt. Sie ist ja, nee. Ich sag mal, die Dicke in Anführungszeichen, ja. Die jedem gefallen will. So, und ich glaube, heute...
Gefallen will? Weiß ich nicht. Die hat Narrenfreiheit, ja, finde ich, ganz oft. Die nimmt keiner ernst, weil das 2004 war eine Zeit, ich müsste jetzt gucken, wann Cindy aus Marzahn steil ging auf RTL. Aber das ist so die Zeit, wo noch über Randgruppen Witze gemacht wurden und da zählten Dicke ganz groß dazu. Mhm. Dicke Personen, beleibte Personen. Und da ist sie tatsächlich so... Da wird dann immer, alles, was sie macht, wird irgendwie unfreiwillig komisch. Also da gibt es ja tatsächlich meine Lieblingsszene in Episode 3. Und das passiert ja auch in der Folge schon. Die strahlt so eine Wärme und Herzlichkeit aus, aber die sagt teilweise auch Sachen, die wahr sind. Und keiner nimmt sie ernst, weil ist ja die Dicke. So. Und das finde ich eine ganz spannende Situation. Ich glaube, man würde sie heute nur nicht mehr so inszenieren, sondern man würde vielleicht jemand anderen nehmen.
Ja, ich habe mal geguckt, Cindy aus Marzahn, ihre ersten TV-Auftritte 2004, 2005 beim Quatsch Comedy Club, / ProSieben und dann erst so richtig 2009 bis 2013 Cindy aus Marzahn, die Wilden bei RTL. Genau, und jetzt dann hat sie ja zwischendurch aufgehört sozusagen, also hat gesagt, also Ilka Bersin heißt sie ja eigentlich, ne, und kommt aus Luckenwalde. ich kannte auch jemanden, der wusste, glaube ich, wo sie wohnt, wurde mir das so erzählt. Und oder also die, das war zumindest die meinte so, ja, die kommt gar nicht aus Marzahn, die wohnt in Luckenwalde. Das ist ein etwas größeres Städtchen im Süden von Teltow-Fleming in Brandenburg. Und hat ja dann irgendwie, jetzt ist sie wieder als Cindy aus Marzahn unterwegs, aber nochmal ein bisschen anders. Und aber genau, ansonsten schließe ich mich dem an, was Oliver gesagt hat, dass es ja so Mode war, sage ich mal, so solche Witze und Sprüche zu machen. Und
ja. 2004 gab es auch in Anführungsstrichen gar keine anderen Randgruppen so im Bewusstsein, die so also die gerade, ich sag jetzt mal extra böse, gerade trendy waren, um dagegen zu schießen.
Ja, ja, da hat es dann halt, da ist dann Prashant schon als Inder, über den ja auch, ja, Witze gemacht werden, da schon, ja, sehr beispielgebend für, wie so solche Randgruppen damals präsent waren im Arbeitsalltag, sag ich mal.
Ja.
Ich habe jetzt auch parallel nochmal die Folge offen. Genau, dann sind wir Ulf, wie er die Leute auffordert, die Zeichnung von Tanja nachzumalen, um herauszufinden, wer denn da jetzt Tanja an die Wand geschmiert hat. Und das
sehr ernst nimmt, als einziger.
Ja, sehr ernst nimmt und alle so. Und dann sehen wir auch, glaube ich, in einer späteren Szene den Hans Schmelzer, aka den Macher der Serie, Ralf Fußmann, der hier in der nächsten Folge so einen kleinen Cameo-Auftritt hat. Später nochmal in der zweiten Staffel mit einem BBC T-Shirt oder Pullover in der Badminton-Folge. Und bei Lulu und nochmal bei Der Abschied in der fünften Staffel. Und ich weiß gar nicht, ob er im Film auch einen Cameo-Auftritt hatte. Weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, das ist in Serien unüblich, ne, dass der Macher irgendwie da als Cameo mal irgendwie dann doch sehr präsent zu sehen ist, dabei ist, vielleicht eine Sprechrolle hat. Bei Herr der Ringe ist ja irgendwie bekannt, dass Peter Jackson im, ich glaube, dritten Teil da auf dem Piratenschiff zu sehen ist.
Was ja, dafür musst du aber erstmal wissen als Zuschauer, wer der Vogel ist.
Okay, ne? Genau, also, da musst du erstmal wissen, wie Peter Jackson aussieht und bei Stromberg.
Ich meine, das ist so bei, war jetzt bei na, sag schnell hier.
Rolf Hussmann?
Nein, größer USA drüben hier.
Die Marvel,
hier mit
Standing.
Achso, ja. Ja, danke. Ne? Mit ihm war das halt, da weiß man, wer das ist oder wer es war.
Genau, oder du hast zumindest so, wie, ah, guck mal hier, da ist der lustige Opa wieder, der da immer wieder zu sehen ist.
Genau,
ne? Dann hast ja, du gesagt, ah, da der, das, ja, das ist der, ja.
Da zieht sich das ja auch als Running Gag durch jeden Film halt durch, ne? Und du wartest nachher ja schon, beim ersten Mal hast du vielleicht verpennt, beim zweiten Mal hast du es gelesen, ach, guck mal, ja, ach, das ist der und der.
Mhm. Ja, ja, genau.
Und dann die nächsten Filme wartest du noch darauf, dass der Cameo-Auftritt kommt.
Halt, ja, ne? Sehr, sehr, viele, so bei, sehr viele Cameo-Auftritte oder die zumindest die letzten von ihm hatten sie ja irgendwie vorab alle abgedreht, ne? Wo du dann immer überlegen bist, okay, wie weit haben sie da vorgeplant? Weil manche wirkten schon sehr so, das passt jetzt sehr gut, gerade auch der letzte.
Kann jetzt mal einer den Namen von ihm sagen? Ich komme gerade nicht drauf.
Stan Lee.
Danke.
Ja.
Ich werde alt, das ist echt furchtbar. Nee, aber ich meine, wie viele deutsche Produzenten kennst du? Ne? Oder deutsche Serienproduzenten? Ja. Ich meine, das ist so... Ja, Ferner Liefen, das könnte jeder sein, ne? Jeder Schauspieler.
Ja, ich gucke auch gerade mal. Also, Ralf Hussmann war ja vorher bei der Serie von Anke Engelke auch am Mitwirken.
Aber er wollte halt hoch hinaus.
Ja, ne? Ja.
Der muss das schon mal vorlegen, auf jeden Fall.
Genau, zu sehen.
Dass man ja sagen kann: Wikipedia, guck mal, hier Cameo-Auftritte. Ne?
Ja, ist.
Ah, genau, am Ende des Films, vom Kinofilm, da ist er zu sehen, wo er sagt...
geklaut von Marvel.
So Post-Credit-Szenen, beziehungsweise so leicht Making-of-artig, aber wo dann nochmal so fehlende Figuren hier nach dem Motto so, ihr habt bestimmt die hier vermisst, hier sind sie nochmal, wo ja auch Herr Becker nochmal kurz dabei ist. Und da sagt dann Ralf Hussmann, seine Rolle Stromberg sei für ihn eine typisch deutsche Person, die in einem anderen Land wie zum Beispiel England gar nicht mehr denkbar wäre oder im heutigen Büro gar nicht mehr denkbar wäre. Und da glaube ich auch das BBC-T-Shirt nochmal an. ja, gut, zurück zu unserer Folge. Wir sehen dann nach einem kurzen Kommentar, Frau Hülpers, die, ich weiß gar nicht, warum kommt, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, warum die zu ihm kommt. Geht's denn da an dem Gespräch?
Weil ihr Mann im Krankenhaus ist.
Ach, genau.
Ja, ich finde vorher nochmal, also wenn sie dazu stößt, ist gerade Stromberg ja dabei, Tanja anzusprechen und er hat dann tatsächlich eine der wenigen Phasen, wo er sie fragt oder fragen möchte, wie es ihr geht und ansetzt mit alles fit im Schritt und dann aber merkt, dass das jetzt ausnahmsweise mal merkt, dass das jetzt gerade ja. Etwas taktlos ist quasi. Aber da hat er sich im Griff und bricht es halt nochmal ab.
Mhm.
Und das ist halt direkt vor dem Moment, wo dann eben, und da übergebe ich dann wieder Frau Hilpers, dazukommt. Weil der Mann eben im Krankenhaus war und zuvor ja noch bei Stromberg im Büro gesessen hat.
Genau, wegen dem Parkplatz.
Aber wir werden nicht enttäuscht, es kommen noch so viele Patzer jetzt in der Szene.
Ja, genau.
Ja. Noch irgendwie so also, an. Da wäre das mit dem Fit im Schritt eigentlich völlig egal gewesen. Das hätte es auch nicht mehr gemacht, ne?
Ja, fängt er so halb so an, mit ihr zu flirten, ne?
Ja.
Und die rauchen auch noch.
Ja,
ist ja auch nochmal so paradox.
Ja, der dann den Raum, wo immer die Interviews stattfinden. Und ich glaube auch bei den anderen Staffeln und Folgen, es ist immer ein Raum, den gibt es gar nicht. Und das ist auch gar kein Raum, sondern tatsächlich nur so ein Bild, was da sehr schön perspektivisch irgendwie hingemalt wurde oder ja, produziert wurde.
Ja, dieser Tisch. Das sieht so ein bisschen aus
wie... Den Tisch gibt's, aber das im Hintergrund nicht.
Genau, nee, das sieht aus wie so ein Touri-Ding, so setzen sie sich mal hier hin und hier sitzen sie im Set von Stromberg.
Mhm. Und man sieht's aber nicht, also es nicht weiß, dann, ja.
Das ist so präpariert, ja. Das sieht man auch ein bisschen an der Beleuchtung, finde ich. Also, sonst hast du bei Stromberg immer dieses klassische... Beckenröhrenlicht und da ist das aber echt so eine von vorne, so eine Kameralampe, finde ich.
Ja. Ja. Dann haben wir noch Dings hier, wie heißt der? Der Montenbruck? Ja, ist das der Herr Montenbruck? Ich glaube, ja. Der da wieder Tanja malt.
Das sind aber auch sehr großartige Kunstwerke, muss man sagen, ne? Was da gemalt wird.
Ja.
Also geht von abstrakt bis, man kann was erkennen.
Ja, mir ist gerade der Gedanke gekommen, gibt's das noch irgendwo?
Meinst du, halt versteigert
auf diese, eBay? Hat das noch, liegt das in irgendeinem Fundus rum oder ist es verschwunden? Also, das...
Ich glaube, das wurde weggeworfen danach,
weil es
wurde bestimmt mehrfach gefilmt und die haben dann wahllos so irgendwas Grobes in die Richtung gemalt.
Ja.
Und
ich fände es lustig,
wenn dafür bräuchten sie.
Ich fände es lustig, wenn es das noch irgendwo gibt, irgendwie.
Ja, oder wie viele Anläufe sie gebraucht haben, ne? Also bis sie die Szenen im Kasten hatten.
Und dann das sehr schön, kommt die. redet Tanja irgendwie mit Ernie und wenn sie, du hast da was und ja, wo denn? Nähe da und dann. Versucht sie so da den Filz wegzumachen und Ernie genießt es so.
Ja, das ist halt ganz klar, also das ist auch so sehr gut dargestellt, so wen sie halt gut findet und wen nicht und man merkt das ja, wie sie das mit dem Widerwillen bei Ernie macht, weil sie halt merkt so, okay, das ist halt schon so ein Fünfjähriger, der sich gerade irgendwie das erste Mal an eine Frau ranmacht oder was.
Ja,
und bei Ulf ist das halt komplett anders. Da findet sie es halt irgendwie niedlich, aber das zeigt halt schon, dass da irgendwas ist. Und wahrscheinlich in der anderen, in der richtigen Beziehung, weil die ist ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch vergeben, da muss irgendwas kriseln.
Ja, und dann kommt Ernie, der irgendwie so, hier, ich habe auch noch was. Und sich noch mehr Punkte ins Gesicht gemalt. Und
der sieht aus wie ein Maikäfer, bei Wish bestellt.
Und dann bricht es dann irgendwie und dann einfach nur lacht und nur weggeht und ja.
Und dann kommt doch irgendwer und kommt dann nicht Frau Berkel und fragt, was soll das denn? Und die haben Punkte im Gesicht. Nebendran ist diese, irgendwer kommt
Herr,
doch
Herr,
und sieht
Herr,
das.
Herr Stromberg kommt gerade mit Frau Hilpers raus aus seinem Büro.
Ach so rum.
Und da geht es irgendwie geht es gerade irgendwie um das Frauenthema und sie sieht das Flipchart und alle sind so, und der Montenbruck mit so einem schönen kommentierenden Blick in die Kamera so und alle sind so, oh.
Ich habe gar nichts gemacht.
Ja, das ist jetzt gerade doof, ja. Dann sehen wir in einem kurzen Zwischenschnitt, das wird im Making-of erwähnt, die Frau, die da sauber macht, ist die Frau, die für die Requisiten zuständig ist.
Mhm.
Und ich glaube, die Kaffee, da läuft Kaffee ein, Szene wird, glaube ich, mehrmals verwendet.
Ja, die super oft. Neben meiner geliebten Aktenszene.
Ja.
Ja, die ist auch großartig.
Ja, die ist selten was so Gutes gesehen, was so on point
ist,
so Musik.
Ist halt die Frage, ne? Es ist wahrscheinlich genauso wie bei Matrix, bei der großen Schießerei, ne, wo die Tür dann irgendwie umfällt, ne? War das eine gewollte Szene oder haben sie das durch Zufall und gesagt, ey, das nehmen wir jetzt, das verwursten wir bis sonst wohin?
Ich glaube, die haben manchmal einfach Kameras aufgestellt und laufen lassen, so wie sie es mit den Menschen gemacht haben.
Ja.
Und irgendeine Hilfskraft musste das sichten. Und die hat halt den Sechser im Lotto gewonnen.
Ja, es gibt. Ich weiß gar nicht, ob das, wo das mal erwähnt wurde, aber
Prakti oder so.
Wurde, glaube ich, mehrmals erwähnt, dass so ganz oft so Szenen entstanden sind, weil die Darsteller gemerkt haben, so, oh, die Kamera läuft noch. So, und dann irgendwie so in ihrer Rolle irgendwie überrascht interagiert haben und so ein bisschen passt das dann, weil sie sich so ertappt fühlten oder gar nicht so richtig klar war, dass sie gerade gefilmt werden oder noch Szene noch läuft und so. Und ja.
Naja, es wird ja auch bewusst gemacht, ne? Also, obwohl die Szene im Kasten ist, lass die Kamera laufen und gucken, was passiert. Ja, ne? Das ist so, vielleicht wird es ja besser, ne? So.
Genau. Ja. Dann.
Aber ich finde auch, dass diese Szenen, ne, wenn sie mal so eine Nahaufnahme von Stormberg machen, ne, so ihm gerade wieder was väterlich erklärt halt, ne, die sind so auf den Punkt. Also ich finde, der ganze Frame halt, den man sieht, der sitzt halt, ne? Also du hast wirklich, der Schnitt ist so, dass du hast ein bisschen gleichmäßigen Rand zu allen Seiten halt, ne? Das Regal, was er im Hintergrund hat, das ist immer genau so in Szene, wie sie es haben wollen, ne? Das ist jetzt nicht durch Zufall, wie man es bei einer Doku oder bei einer gestellten Doku erwarten würde, ne? Also siehst du, so im Bücherregal stehen da halt so zwei Schönfelder, diese dicken roten Gesetzestexte rum, da drüber steht ja dann so ein großes blaues Buch mit weißem Fragezeichen, was das dann wieder so alles in Frage stellt. Also das finde ich irgendwie so, dass das ist so, diese Bildsprache hat auch was für sich. Das kennt man sonst so von anderen Serien oder anderen Filmen, wo wirklich jedes, ich wollte gerade sagen, every frame a picture halt, ne? Aber das ist so,
Stromberg
ist mir gestern noch aufgefallen.
Details. Ja.
Und
ja.
Bei Frau Berkel im Büro in der nächsten Szene sehen wir, es geht ein bisschen ordentlicher zu und das von der Bildkomposition wirkt es nicht ganz so schäbig her. Ne? Also auch wenn so das ganze
Sie ist ja seine Chefin, ne? Das ist ja wieder eine Etage höher. Na klar ist das Büro besser oder ist aufgeräumt.
Genau. Und auch wenn so das ganze Farbcomposition-Ding hier noch anders ist, als dann später es so bei vielen Serien ist, wirkt es halt hier deutlich wie war es in der Staffel 4 oder 5 das Zitat, ja, es wirkt dann unten wirkt es irgendwie wie ein Gesellenstück vom Sargschreiner, also, der Spruch.
Ja, aber es ist halt, es stimmt schon so ein bisschen, unten in Anführungszeichen unten ist halt sehr braunlastig, ne? Also auch so die Kleidung von Stromberg, Ernie und so. Ulf ist, glaube ich,
immer farblos.
Der hat auch oft, ja, es ist so ein bisschen, es ist so Angelo Litrico Rentnerbeige, aber so die Tendenz, und bei, wenn du oben ins Chefbüro guckst, das ist alles so ein bisschen bläulich, habe ich immer den Eindruck, also es kleidet auch so ein bisschen der Chefin und unterstreicht so, das ist ihre Sphäre und da ist der Ton eben auch anders. Und es ist aber komisch klein, also auch in der zweiten Episode, die immer ist irgendwie die Kamera so dicht an der Wand. Geht euch das auch so? Also das ist so, die hat zwar ihr Büro, aber das Büro ist nicht so tief.
Ja.
Sonst sind Chefbüros ja immer so, dass du nochmal ein Stück hast, dass du zum Stuhl gehen musst. Und da hast du das Gefühl, du machst die Tür auf und du kommst mit der Klinke in den Rücken von dem Stuhl rein.
Ja, das hat man ganz oft, dass man, also auch gerade hier in der Stromberg-Serie, wo man dann mal irgendwelche Räumlichkeiten aus einer anderen Perspektive sieht und dann, da ist das, und wo man sich immer fragt, wo ist denn das? Und da geht's rein und also auch so, dass der Konfi-Raum direkt neben Strombergs Raum ist und so, und weil manchmal die Einstellungen so komisch sind und ja, also das ist hier, und ich glaube, ganz oft wird auch, und man sieht's auch nicht so, irgendwie durch die Bürofenster durchgefilmt und hörst aber den Ton quasi direkt aus dem Raum und ja. Ja, der Flurszene mit Herrn Zokolo, wo, da geht es glaube ich auch dann wieder um den Parkplatz, ne?
Ja.
Und auch
ja, und
ums Rauchen
einiges irgendwie, an.
Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das die Szene war oder eine andere, wo Making-of zu sehen ist, dass sie das auch mehrmals filmen mussten, weil unter anderem einmal ein Paketbote irgendwie aus dem Fahrstuhl ins Bild kommt und der auch so, was ist denn hier los? Und drehen hier.
Ja, aber das hätte ich doch drin gelassen. Das ist doch eigentlich genial.
Ja, weil sie da tatsächlich in einem Gebäude gedreht haben, wo tatsächlich auf einigen Etagen noch richtig gearbeitet wurde.
Ja, also da geht es auf jeden Fall darum, dass ihm da nochmal die allgemeine Parkplatzsituation vor Augen geführt wird und dann ausgerechnet vom Herrn Turculu, der den Parkplatz hat, von dem er weiß, dass, oder von dem er ihm ja auch sagt, ich habe gehört, sie hatten auch Interesse an dem Parkplatz.
Ah ja, genau.
Und er ja ganz, oder Stromberg ganz edelmütig natürlich sagt, ach, geschenkt.
Aber das nochmal so richtig schön so dann ist auf die elegante Weise einmal reindrücken wieder, ne, so. Ist das denn okay für dich, ne, so.
Ja.
Ich glaube auch, dass das bewusst ist. Und das ist halt auch wieder so eine prägende Szene für dieses Vertical Slice-Ding, also dass wir in einer Folge einmal alle Personen sehen, die irgendwie wichtig sind, zumindest für diese Staffel, weil das ja eigentlich der Gegner von Stromberg ist und der wird da auch ganz clever inszeniert mit so, wie ihr schon gesagt habt, so dass der halt nicht so sagt so, ach, das tut mir leid, dass sie den Parkplatz nicht bekommen haben, sowas Aufrichtiges, sondern so, ich habe das gehört, ich hoffe, das ist okay. Und man sieht auch so ein bisschen so, na, meint er das jetzt ernst oder nicht? Also ich finde das zumindest immer ein bisschen schwierig zu deuten. Und da würde ich, also ich würde, ihr könnt ja noch dazu was sagen, aber ich würde dann bei dem Namen nämlich nochmal anhaken. Das habe ich ja groß analysiert in den Notizen.
Oh ja, ich sehe es.
Ja. Also ich finde ansonsten halt nochmal bezeichnend, dass auf jeden Fall Stromberg schon im Flur stehend, also im Gebäude, schon raucht.
Ja, ja, genau. Er meinte auch irgendwie, ich versuche von den Nikotinpflastern runterzukommen.
Ja. Ja, es ist immer dieses immer einen Witz auf den Lippen halt, der nicht witzig ist, ne? Also immer einen Spruch bringen, ja. Immer so die Situation irgendwie klein machen, ne?
Ja, ja, genau. Irgendwie so die Ernsthaftigkeit irgendwie der Begebenheit auch eher abwatschen zu sagen. So.
Es ist auch so, wir haben immer darüber gesprochen, dass die Kamera eigentlich immer so ein bisschen on point ist und dass die Details zeigen und die Szene beginnt eigentlich mit so einem Schweck weg von dem Feuerlöscher hin zu ihm.
Stimmt, ja.
Stimmt. Ja.
Schönes Detail.
Grandiose Bildsprache, ja.
Und auch Herr Turchulo läuft irgendwie aus dem Bild, dann gibt es eine Nahaufnahme und wir sehen dann Stromberg, wie er nochmal Zug nimmt und ja, doch sehr abfällig irgendwie ihm hinterher guckt und so. Ja. Ja, genau, dann sehen wir den Hans.
Er steckt übrigens auch das Feuerzeug von Herrn Turchulo ein. Er kriegt das
rübergegeben
und steckt das in seine eigene Tasche.
Aber das ist dann tatsächlich aber das Rachemotiv von wegen, du hast meinen Parkplatz bekommen, aber ich kriege jetzt das Feuerzeug.
Die Rache des und kleinen rauchenden Mannes.
Und beide verhalten sich schon so ein bisschen wie Kinder, die sich ums Förmchen streiten. Also es geht um eine Sache und beide wollen es haben und der eine kriegt es und der andere ist böse auf denen und so. Also ich finde, es gibt so super viele Parallelen zu irgendwelchen Themen, was das angeht. Und woran man das halt auch, also oder anders, man merkt das ja eigentlich vorher und mir ist das dieses Mal beim Gucken nämlich das erste Mal aufgefallen mit dem Namen, weil ich dachte immer, wieso spricht der das anders aus als andere und dann habe ich aber nicht mehr drüber nachgedacht und dieses Mal hat es halt Klick gemacht. Ich weiß, wahrscheinlich muss man einfach erst älter werden, ehe man sowas mitkriegt, weil der, er sagt immer Turkulu und alle anderen sagen immer Turchulu. Mhm. Und wir müssen dann nochmal gucken oder ich muss dann nochmal gucken, wie das in den nächsten Folgen ist, weil ich tatsächlich ein bisschen drauf geprimed bin. Aber das ist, also ich vermute tatsächlich, dass das so eine versteckte Aggression ist. Dass das so ist, ich kann den eigentlich nicht offensichtlich angreifen. Das sieht man ja dann auch bei der Umstrukturierung, die ja dann am Ende der Folge benannt wird und dann eigentlich das große Endgame von beiden irgendwie so ein bisschen präsentieren soll. Ja. Dass das schon so ein bisschen ausdrückt, ich hasse den eigentlich und ich kann das dem aber nicht ins Gesicht sagen und deswegen nenne ich den immer sehr deutsch Turkulu.
Ne, so eine passive Aggressivität, so Namen,
genau, genau.
Namen falsch aussprechen von irgendwelchen Leuten.
Das ist eine Respektlosigkeit, eine Abwertung.
Ja, genau, so.
Aber halt versteckt. So, also das ist nicht so, dass er dann ständig sagt, so ihr sagt das jetzt alle so wie ich oder so, sondern er macht das halt einfach und setzt voraus, dass alle das auch so machen, so ein bisschen. Also es ist so was Meditantes fast schon manchmal.
Müsste mal so drauf achten jetzt, ob er im Verlauf der Serie, habe ich auch nicht mehr so präsent, ob er sich auch traut, in seiner Gegenwart den Namen oder sogar ins Gesicht zu sagen, Turkulu statt Turchulu halt. Ne? Ob er das,
diese Aggression hat. Muss ich gucken.
Ich glaube ja.
Anfang Folge 3, ne?
Ja, muss man mal gucken, ja. Ja.
Weil so wie ich Strombergs Charakter jetzt nur in der ersten Folge so einschätze, würde ich sagen, das traut er sich nicht.
Ich hab's halt nicht mehr im Kopf, da stehen die halt, das ist Anfang Folge 3, da stehen die in einer Reihe, also er, Stromberg, also Turchulu, Stromberg und Tanja und unterhalten sich und ich glaube, er sagt dann sowas wie, ach, sie auch hierher, aber ich müsste nochmal gucken. Hm. Können wir dann in der Folge nochmal drauf achten. Ansonsten.
Oder sagen, wir kommen da ja drauf.
Ja, ja. Aber das fand ich so, das fand ich sehr augenöffnend, dass Stromberg das halt auch viel durch kleine Spitzen macht. Also der hat zwar immer diesen Spruch, der dann auch so so ein bisschen ins Blaue schießt, aber irgendwie auch nicht. Und der ist aber nie so, dass der Leute richtig beleidigt. Und das zeigt man halt da auch sehr gut.
Mhm. Ja, weil er sich wahrscheinlich vom Charakter her nicht traut. Also so wie er überspitzt dargestellt wird, ist er ja der, ja, wie soll ich es nennen halt, ne? Also er ist ja immer, es geht immer gegen andere, nicht gegen ihn selber. Und er selber kann ja auch nicht eingestehen, dass er etwas falsch gemacht hat. Das ist ja immer, das war das. Oder das war doch was anderes. Oder ja, nee, da habe ich es eingefallen, mich weggefahren halt, ne? Dieses immer ein Ausflüchten irgendwie. Ne?
Ja. Und das kann ich da sozusagen noch gleich dranhängen, das hatte ich mir dann nämlich gleich dazu geschrieben. Er macht das Gleiche ja mit der Berkel. Also das zieht sich sozusagen durch. Also die Chefin nennt er ja immer Tu-Berkel und nicht Berkel. Und es gibt tatsächlich sogar drei Theorien. Eine habe ich nämlich nicht aufgeschrieben. Also Max Snyder meinte, Tu-Berkel heißt vielleicht, wie dass sie halt mehr tut als und mehr macht sozusagen und eher die Macherin ist. Ich glaube, so hast du das gemeint.
Ne? Ja, genau, so dieses Tu-Berkel, so dieses jetzt mach mal, ne? Und kriegt immer
er erhöht sich über sie noch.
Er kriegt immer Arbeitsanweisungen von ihr so ständig, ne? Und ja.
Die Tu-Berke, ja, verstehe. Dass sie, du meinst, dass sie dann eher sagt, so, du tust jetzt mal Stromberg, so rum. Okay. Mhm. Dann ist im Slack irgendwie, als ich dann gefragt hatte, kann sich das irgendwer erklären, kam dann noch wegen Tuberkulose, dass das vielleicht so etwas Abschätziges, Beleidigendes ist. Hat das wer von den Anwesenden gesagt?
Nee, aber gelesen.
Ah, okay. Und Theorie Nummer drei ist tatsächlich, dass ich glaube, dass sehr clever gezeigt werden soll, dass sie auf Tuchulus Seite steht. Weil sozusagen der Anfang vom Nachnamen genommen wird und das zieht sich ja durch Episode 1 ein bisschen, aber Episode 2 zeigt das ja sehr ausdrücklich, dass da irgendwie so ein Ding ist, dass sie immer in seine Richtung tendiert und eigentlich sagt Stromberg, ich verlange von ihnen, aber sie machen nichts und die Umstrukturierung und. Und vielleicht soll das da schon so ein bisschen angeteasert werden. Ich bin mir aber nicht sicher. Das kann das noch
rasch sein. Tuchel ist ja auch so ein bisschen ihr Liebling, ne? Er hat die Zahl als erstes geschickt, natürlich
hat
das, ne?
Ja, genau.
Aber ich glaube einfach, dass der Name Tanja Berkel, ich glaube, das ist einfach Theorie 4, Zufall. Das liegt einfach zu nah, als da jetzt irgendwie noch einen Buchstaben zwischen zu brettern und zu sagen, passt. Aber Theorie 3 finde ich sehr schön. Das ist richtig so Verschwörung at its best, ne? Also. Das passt sehr gut. Ja, doch.
Tatjana heißt Frau Berkel.
Ah, Tatjana.
So, aber ich glaube, ihr Vorname fällt nie. Ne? Also laut Wikipedia, Tatjana Berkel ist übrigens auch der Vorname der Darstellerin, Tatjana Alexander.
Still close enough.
Ja, bei Herrn Tuchulu übrigens auch dasselbe. Sinan ist auch der Vorname des Darstellers. Es zieht sich so ein bisschen durch. Ganz lustig finde ich das bei Maya Beckmann, die Sabine spielt, die Sabbel. dann haben wir ja immer den Herrn Timo Becker und gibt es ja nochmal die Maya Decker, die gespielt wird von Nadja Becker.
Ach du Gott.
Ja.
Ja, gestorben am Set.
Im Namensgame haben sie sich da ganz groß, glaube ich. Auch wenn einige erst später dazu kommen, aber ja. Ich muss jetzt auch im Gedächtnis fühlen, aber ich meine, die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, wo ich so dachte, ach, guck mal, da die Frau Berkel. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit seiner Frau. Auch nicht ganz so untätig als Darstellerin zumindest. Und ja. Genau, wir sehen nochmal den Herrn Husmann, Hans Schmelzer. Hans, du hast da auch so einen schwarzen Filzstift. und malt auch irgendwie Tanja daran und dann sagt er, ich stelle jede Frage immer nur einmal. Und dann wiederholt er irgendwie eine Frage und dann sagt Ulf so, du wolltest jede Frage immer nur einmal stellen. Macht sich jetzt ein bisschen lustig über ihn. Und ja, auch schön in der linken Ecke vom Bild sieht man den Lucky Luke, so eine Lucky Luke-Figur, die Annie da auf dem Monitor zu stehen hat. Und noch eine zweite, die Lucky Luke-Figur da gerade quasi stellt und die wahrscheinlich auch irgendwie dazu der Serie gehört. Ich würde jetzt fast behaupten, das könnte einer von den Dalton-Brüdern sein, aber man sieht es leider nicht genau genug. Auch was ein Gegenstand, der später in der Serie nochmal aufgegriffen wird. Und
es wäre übrigens genial, wenn du so Bilder anguckst oder so und die beschreibst, ne? Wenn man die nachher im Podcast irgendwie als Kapitelbild oder so reinhaut.
Ja, genau, könnte man tatsächlich.
Oder sogar, wenn du es scheren könntest. Ja, es ist ja, wie haben wir es gelernt letztens, eine Diskussion in der Sache, ne?
Ja. Ja. Aber also ich habe ja zumindest die Stromatisiert hat sich auch als digitale Sicherheitskopie hier vorliegen. Kann also auch Screenshots problemlos davon machen. Das ist ja, wenn man es dann bei Netflix gucken würde, eher wieder so schwierig, weil da greift dann irgendwelche Softwaremechanik und macht dir ein schwarzes Bild aus dem Screenshot.
Echt?
Aha, krass. Ja, du kannst nicht
irgendwie... Interessanter Urheberrechtsschutz.
Ja, du kannst, also das ist immer super schwierig. So, guck mal hier, dann, ja, Screenshot, ja, musst du irgendwie abfotografieren und
ja, irgendwas. Wenn man sich irgendwas erzählt und dann, was guckst du gerade und dann mache ich manchmal ein Foto, ja, aber...
Ja, ja.
Ist ja privat, das ist ja nicht öffentlich, das ist ja bei dem Podcast dann anders.
Ja. Mache ich mal hier eine Kapitelmarke, so... Ja, dann sind wir in der Teeküche, in der Küche vom Büro. Da kommt nochmal Frau Berkel dazu. Ach genau, weil sie weil, kommt rein, so ja, hat mich jemand auf dem Parkplatz angefahren. Und ja. Sehr schön übrigens, der eine Aufkleber, die auf, verbotenen Aufkleber, die man da im Hintergrund sieht, der auf der Tür sagt, glaube ich, sowas von wegen, es ist so scherzhaft gemeint, so von wegen hier das durchgestrichener Schlips zu sehen, meine ich. Und den anderen über dem Erste-Hilfe-Set, den kann ich leider nicht erkennen. Das, da ist leider die Auflösung zu ungenau. Nicht, sehen wir nochmal einen näheren Ausschnitt? Nee. Ja, doch ganz kurz.
Naja, ist wahrscheinlich auch so typischer 90er-Jahre-Bürohumor.
Ja, ja. Bei uns auf Arbeit hing mal im Flur am ja, schwarzen Brett sozusagen ein, was war das nicht, ein ausgedrucktes Foto von einem abfotografierten Ding irgendwie mit diesem lieber Arbeitgeber, das Arbeitsvolumen ist aufgebraucht, bitte mehr Geld nachladen, dafür, damit das volle Arbeitsvolumen wieder zur Verfügung steht, so angelehnt an diesen Tarifvolumen ist aufgebraucht, Surf-Flatrate, für mehr bitte Geld nachwerfen, sonst wird's gedrosselt, so.
Er hat auch was von den Telefonkarten. Wenn es die da damals noch gab.
Ich guck gerade mal. Ne, man sieht. Jetzt leider nicht. Ja. Die Küche hier noch in so einem komischen Grün irgendwie. Die wird irgendwann. Die kriegt ja in der zweiten Staffel oder so eine andere Farbe.
Da freut sich die Erika. Oder meine innere Erika, sagen wir so.
Martina Eichner-Zong. Wie wird sie ausgebaut? Da scheint dann ja auch die. Ihre Schauspielkollegen daran. Ja. Mal eine andere Frage. Kanntet ihr eigentlich, also klar, wir haben die Serie alle mit unterschiedlichen Wahrnehmungen damals gesehen, aber kanntet ihr irgendeinen Darsteller damals schon von woanders, wo ihr gesagt habt, ach guck mal hier, den kenne ich?
Den Ulf, glaube ich. Der war, ist ja doch manchmal so in ARD-Sachen. Bei, ich glaube, auch ein Tatort oder irgendwie sowas.
Ja, ja, stimmt, genau. Also ja, wenn man es jetzt guckt, dann ne, macht man so, ja.
Aber sonst?
Mm-mm. Damals, also 2004, ne. Ja.
Also Ulf hat tatsächlich
mal... Das ist mal, ja die Zeit, wo Stromberg auch gerade groß wurde, ne? Also hier Christoph Maria Herbst.
Ja, ja, genau. Also Ulf hat tatsächlich mal auch mal Alarm für Cobra 11 mitgespielt. Ich glaube, die habe ich auch vor einer Weile mal gesehen. Auf Nitro zeigt ja fast durchgehend aber etwas durcheinander alte Folgen. Und dann feststellen konnte, so, oh, bis sie irgendwie den Drehort gewechselt haben, war es tatsächlich mal eine anschauliche Serie. Bis es dann immer klamaukiger wurde. Ich glaube, seine etwas bekannteste Serie später war dann Die Lottokönige. Und jetzt so durchgehend War dann erst später.
Ja, davor war halt Anatomie, ne? Das war,
ja,
denke ich, dann schon der.
Ja, das stimmt, das kann sein, ja.
Ach, und der war mal mit Yvonne Kötterfeld zusammen. Oha. Haben sich letztes Jahr im Dezember getrennt. Schau an.
Stimmt, ich erinnere mich, dass sie zusammen waren. Jetzt danke für das Schließen dieser Tür. Ja, doch, doch. Das, die waren, ja, die waren, ja. Ja, ja, jetzt.
Ach, genau.
Kam deswegen das neue Kötterfeld-Album.
Da, das weiß ich nicht. genau, diese ZDF-Serie Nord, Nord, Mord, da könnte man ihn aktuellst am ehesten draus kennen. Und ja, glaube ich, so einer deren.
Ja, was? Passt, das Album hieß Change.
Oh. Okay.
Sorry. Ja, ich habe mich noch gewundert, weil die nämlich auch Englisch singt dann statt Deutsch.
Ah, ja, ich schaue gerade. Okay, ja.
Ja, mit den Insider. Nein, so schlimm ist nicht. Das ist noch Hoffnung. Aber wofür keine Hoffnung mehr ist, ist vielleicht für die Abteilung vom Herrn Stromberg, oder?
Na, vor allem auch für Frau Berkel, Frau Hilpers, weil ihr Mann verstorben ist.
Das kommt doch erst noch.
Kommt das noch oder ist das?
Der stirbt erst in Folge 2. Aber es gibt tatsächlich was Interessantes.
Ach, also, nee, jetzt kommt sie erst wegen dem Parkplatz, ne? Weil sie da einer angefahren hat. Oder nee, jetzt ist. Oder geht's jetzt, glaube ich?
Doch. Das Auto ist angefahren worden und dann.
Genau,
gibt,
und irgendwie
ihr Mann. Klar mit dem Video.
Ihr Mann ist irgendwie gerade im Krankenhaus oder so, ne? Und, ja.
Das ist schon.
Okay, ja. Dann, da kommt die Szene, wo sie so, wo er so ein bisschen am Flirten ist und sie so, was? Und nein, und das abwiegelt.
Was erlauben sie sich denn?
Ja.
So, aber genau, dann, es gibt ja dann auf jeden Fall dieses Anfahrthema, was er dann
und
geleakt wird.
Ja, tatsächlich hier auch beide, oder sie zumindest, am Rauchen im Büro noch, ja.
Ach, dann kam das später. Ja, aber das war tatsächlich ein bisschen, da habe ich da eine kleine Verschwörungstheorie zu, aber die erzähle ich dann in Folge 2.
Ja, ja, jetzt kommt das mit dem Stromberg irgendwie nach oben gerufen im Interview. und dann ist man sehr schön dieses so, was, warum hat er denn einen Videorekorder? Wir haben so einen Fernseher, ich habe sowas nicht.
So immer erstmal ablenken vom eigentlichen Problem, klar. Auch dieses, wie können Sie das denn wissen, dass ich das war? Das können Sie,
das kann
es
ja
gibt
jeder
aber ein
sein.
Video.
Genau.
Ja. Da kann man mich doch gar nicht drauf das aber, das kann doch nicht sein, dass ja Videoüberwachung ist. Das ist ja wie früher. Also, da wird ja auch erstmal noch die DDR-Schublade aufgemacht. So.
Und der hier Überwachungsmethoden sind
also
hier.
Also Stereotyp.
Ja. Und dann sieht man tatsächlich auch.
Bloß nichts eingestehen, ne?
Ja. Ja. Und dann sieht man tatsächlich auch, wie alt die Serie ist. Da wird noch mit VHS-Kassetten hantiert.
Man sieht da ja auch noch einen Overhead-Projektor rumstehen, ne? Oder ein Polylux.
Ja, stimmt, ne? In den Interview-Szenen im Hintergrund links, genau.
Ja. Ja, da dachte ich auch gestern so beim Gucken, ach guck mal, Mensch, haben sie es in der Schule gedreht heute? Oder, ne?
Ja. So, gucken alle drei. Was mich. Guck, man hört Geräusche, ne? Also ich glaube, das ist die Frage, ob die Geräusche nachträglich eingespielt wurden oder ob die tatsächlich irgendwas gucken oder einfach nur stumpf auf irgendeine Fläche starren.
Das ist doch eine Art Teleprompter.
Es gibt auch leider nicht im Making-of.
Das kann sein, dass halt der Text drauf stand auf der Kassette.
Auf das, wo sie drauf gucken. Stimmt, genau. Also, wir werden eine super Texthilfe irgendwie. So, das, da steht der Text und wir können drauf gucken, weil es zur Szene gehört. ich meine aber.
Jetzt Gesicht verziehen, oh.
Ja. Yeah. Ne? Es wurde aber auf jeden Fall mal in einer Szene irgendwie, ich glaube, es war ein von den Audiokommentaren, da wurde erwähnt, so, ist da was, wo es um eine Telefonatszene ging, ob da was zu hören war. Da einfach nur frei quasi die Pausen gesetzt und so, und da war nichts am anderen zu hören.
Ist wahrscheinlich, wenn der mit seiner Frau telefoniert oder so.
Es war eine spätere Folge, wo Ulf und Tanja miteinander telefonieren, wo er im Urlaub ist, glaube ich. Und genau, dann sagt er so, ja, da fahre ich nochmal weg, weil ich was vergessen habe. Und da steige ich aus, weil, ja, und laviert so rum und, ja. War eigentlich eindeutig. Und hier auch dieses typische, erst später, nachdem sie sich das Video angeguckt haben, wechselt die Position der Kamera vom im Raum draußen quasi, so filmt durch die Jalousie durch. Und wir hören aber in dem Raum tatsächlich, können mithören sozusagen.
Genau, und das ist, du meinst die Szene, wo Stromberg Geld zählt.
Schon kommt noch, wo sie, dann auch noch. Nee, also die Szene ist wirklich noch in dem, wo sie gerade das Video geschaut haben.
Genau, also wo ich gerade gesagt habe, so haben sie wirklich geschaut oder dann danach, als es das ist irgendwie ein kurzer Schnitt und dann ist der Wechsel und da wechselt dann die Kamera von in derselben Szene quasi noch von im Büro seiend nach draußen und ja. Wieder, das ist die erste Hitler-Anspielung, ne? mit Ernies Filzstift unter der Nase.
Da kommt die erste, ja. Und später in der zweiten Folge gibt es dann auch weitere, die dann Stromberg selber auch so ein bisschen ausführt. Also das hatten wir ja in der Nullnummer so ein bisschen, dass das ja sozusagen, dass jemand von uns ja auf Stromberg gekommen ist, erst wegen, er ist wieder da. Und eigentlich ist Stromberg eine einzige Treppe zu, er ist wieder da. Und da wurde das Buch ja noch nicht mal geschrieben.
Ja, Ali war das genau. Der das gesehen hatte und dann geguckt hat, was macht er denn sonst so. Ja, genau. Ja, und dann zeichnet Stromberg ein Organigramm auf und
ja. Stichwort, wir sind alle gleich.
Ja, die Hitler-Anspielung hier ist da wirklich auch, remarkable, sag ich mal.
Ja, stimmt.
Das stimmt. So wie Ernie gerade aussieht, mit diesem schwarzen Filzstift unter der Nase.
So verhält sich Stromberg.
Das ist,
Und wie Ludwig der 14., der König, der bin ich, nach dem Motto.
Viel Story sie erzählen, ohne was zu erzählen. Allein nur durch Bilder und durch Gestik oder durch Situation, das ist echt gut gemacht, ja. Also so im Nachhinein betrachtet. Ne?
Ja.
Das nimmst du, glaube ich, beim ersten Mal gucken gar nicht so wahr.
Ja, viel auch unabsichtlich, aber auch viel gewollt.
Gibt nicht viele Serien, die das so auf die Spitze treiben,
finde ich. Ja. Mhm. Ja, dann kommt der Abtrenner, der Abbinder und sehen die Ausnahme, auch eine Außenaufnahme eines Bürogebäudes, das ist glaube ich nicht dieselbe, es wurde auch mal in irgendeinem Audiokommentar oder Making-of erklärt, wo was welches Gebäude ist und wo das sich gedreht wurde. Und ja, dann Herr Stromberg zählen und natürlich schon Euroscheine.
Aber kann das sein, dass die Szene bei Netflix fehlt?
Nee, weil ich habe die da gesehen, ich habe nämlich die Summe aufgeschrieben, die er auszählt.
Ah, okay.
Auszahlt und das fand ich krass.
War ich nicht aufmerksam.
Ja, wenn man den Ton ein bisschen hochdreht, dann kann man irgendwie mithören, wie viel er zählt, ne?
4.300 Euro.
Und es ist eine, so von dieser Art Aufnahmen, irgendwie eine der wenigen, ne? Also damals halt, weil irgendwie schwierig umzusetzen, ne? Irgendwie Kamerakran nach draußen stellen und heute könntest du das irgendwie mit einer Drohne machen. Aber solche Szenen, dass irgendwie von draußen wirklich nach drinnen reingefilmt wird, eher selten. Also später in Staffel 4 dann in Finsdorf. Aber ja. Ja, und damit ist Folge 1 nach 24 Minuten und 28 Sekunden zu Ende.
Wir brauchten das Dreifache, um darüber zu reden. Weil aber auch viel
erste Folge, war. Das ist ja.
Ja, viel auch abschweifen. Ich glaube, in der Netflix-Variante ist sogar noch der Werbetrenner drinnen, ne?
Ja, du meinst, wo das so rechts reinslidet und dann läuft das so hoch und dann kommt noch.
Nee, wo wir die Außenaufnahme vom Büro sehen mit diesem, mit der Titelmelodie, mit der Variante vom Titel, von der Titelmelodie.
Ja, genau, genau. Das, das endet dann mit diesem aus dim, 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 ja, ja.
Und
ja.
Dann ist Schnitt und dann geht's weiter so. Und dass das in den Netflix-Varianten immer noch drin, was mich ein bisschen wundert. Aber gut.
Das ist, glaube ich, 1:1 von ProSieben abgekauft oder so.
Ja, vermutlich. Ich meine aber.
Ne. Also, es ist so alt, da wurde das, glaube ich, nicht getrennt.
Aber in der DVD-Fassung ist das, glaube ich, nicht drin. Ne. Mm, deswegen war ich mal irritiert, als ich das auf Netflix geguckt habe. Ich so,
ich finde das ganz angenehm. Noch mehr Feelgood, finde ich.
Ja. In den anderen Szenen merkst du es irgendwie. Ah, da ist jetzt, kommt jetzt die Werbung durch so ein langes, schwarzes Bild zwischen dem Schnitt irgendwie. Ja.
Das war der wilde Ritt mit Herrn Hilpers.
Genau. der arme Herr Hilpers, ja.
Der arme, ja. Wir werden dann in der nächsten Folge dann sehen.
Genau. Ich sage, wir binden hier quasi auch erstmal dann unsere erste, beziehungsweise zählerisch ja zweite Folge ab. Und gleich weiter. Für euch ist erst hier erstmal Schluss sozusagen, liebe Hörerin.
Abschalten.
Das war Radio Kapitol, der Rewatch-Podcast. Alle Folgen und Informationen zum Podcast finden Sie auf radiokapitol.de. Kommentare zu dieser Folge können Sie gerne auf unserer Webseite posten oder Sie schreiben uns auf Twitter unter radiokapitol_de, auf Instagram unter radio_kapitol oder auf Mastodon unter @radiokapitol@podcast.social. Natürlich können Sie uns auch eine E-Mail schreiben an mail@radiokapitol.de oder auch einen Fax an die 03379 31 94 989. Bis bald, Rian!